Es grüßt Sie herzlich, Sabine Böhler, zur Gesendet-Sendung bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Wussten Sie schon, liebe Zuhörer, dass die Rose nicht nur schön duftet und wunderbar aussieht, sondern deren Auszüge auch heilende Wirkung haben? Oder die Geranie nicht nur ein wunderbares Fensterschmuck ist, sondern auch geerntet werden kann für die Hausapotheke? Das Gleiche gilt für das Veilchen. Wir werden Ihnen die nächste Stunde etliche Blumen und Pflanzen mit heilender Wirkung vorstellen, die es sich lohnt, in den Garten oder auf der Fensterbank anzupflanzen. Die ein oder andere Pflanze haben Sie sicherlich sogar schon und erfreuen sich daran. Wir verraten Ihnen heute, wie Sie die einzelnen Pflanzen auch für Ihre Gesundheit nutzen können. Dabei orientieren wir uns an den Visionen der heiligen Hildegard von Bingen. Mein Gast ist heute die Ärztin für Allgemein- und Hildegard-Medizin, Dr. Christiane Paegger. Sie ist uns telefonisch aus Südtirol zugeschaltet und ich darf Sie jetzt ganz herzlich begrüßen. Grüß Sie, Gott.
Ja, guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Es ist ja immer wieder erstaunlich, Frau Dr. Paegger, was wir so alles Nützliches für unser gesundheitliches Wohlbefinden ganz einfach selber herstellen können. Leider ist ja dieses Wissen ein wenig verschütt gegangen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wie sind denn die Präparate, die wir in eigener Herstellung herstellen können, gegenüber den vielfältigen industriell hergestellten Naturheilmitteln einzuschätzen, von ihrer Wirksamkeit her?
Ich glaube, wir haben einen ganz großen Vorteil, wenn wir selber die Zeit und die Kenntnis haben, diese Präparate selber herzustellen, weil man doch weiß, die Pflanze ist frisch, man weiß, wo sie gewachsen ist und man ist auch mit der Herstellung genau, man tut nicht irgendwelche haltbar machende Stoffe rein. Und von daher zahlt es sich heute besonders aus, sich mit diesen Kenntnissen ein bisschen wieder anzufreunden, weil ja, früher haben das die Mütter alle gewusst. Nicht? Man hat immer auch ganz einfache, Frauen waren richtige Fachkräfte bei der Herstellung von solchen Heilkräutern. Aber es ist sicher nicht etwas, was uns Frauen nicht schwerfällt, denn mit der Natur zu leben und beim Pflanzen und so, da haben viele Frauen doch eine große Freude und einen grünen Daumen, wie man sagt. Nicht? Und von daher ist es sicher ein Weg, den man wieder beschreiten lernt. Vielleicht manche ja ganz langsam und zaghaft am Anfang. Aber mit der Zeit, habe ich gesehen, bei vielen Frauen haben sie also wirklich eine richtige Routine schon entwickelt und direkt schon Tipps, wie das leichter und das einfacher zu machen geht.
Heute wollen wir ja von A wie Akelei bis Y wie Üsop sprechen. Dabei besprechen wir, was genutzt werden kann von der Pflanze für die Herstellung von Gesundheitsmitteln, wann am besten geerntet wird und wie Auszüge, Tinkturen, Öle oder vielleicht auch ein Honig hergestellt werden kann. Wir wollen jetzt beginnen mit der Akelei und wir haben alles entnommen aus einem bestimmten Buch. Das Buch gibt es leider nicht mehr im Handel, aber vielleicht erwähnen wir es trotzdem mal, denn ich habe im Internet entdeckt, dass es doch noch das ein oder andere Exemplar von diesem Buch antiquarisch zu erwerben ist.
Das ist vom Heilpraktiker Reinhard Schiller, der ein ausgezeichneter Hildegard-Kenner ist. Und der hat eben mehrere Bücher im Padloch Verlag damals veröffentlicht, die aber inzwischen leider vergriffen sind. Und das Buch, aus dem er jetzt die ganzen Pflanzen eben entnehmen, ist aus dem Hildegard Pflanzenapotheke, so heißt das Buch. Heilpflanzen für ein gesundes Leben, Rezepte zur Herstellung von natürlichen Medikamenten, praktische Hinweise für die Selbstbehandlung. Mhm. Also das sind die Untertitel und vielleicht haben sie das Glück, dass sie es sogar schon besitzen. Und wenn nicht, ja, es wäre sicher von Padloch Verlag kein schlechtes Geschäft, wenn er dieses Buch wieder mal auflegen würde.
Auch einfach alleine, damit das alte Wissen auch wieder etwas hervorkommen kann. Ja, diese Informationen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir wie immer bei unserem Hörerservice hinterlegt und im Internet unter www.horeb.org. So, jetzt beginnen wir mit unserer Akelei.
Also die Akelei, die ist ziemlich bekannt, ist eine wild wachsende Pflanze und ist aber das Wunderbare ist, sie ist eine wild wachsende Pflanze, aber man kann sie ganz leicht in den Garten kultivieren. Sie gibt sich so lila blauend, blühend, blau, dunkelviolett bis rötlich, manchmal fast sogar weißlich jetzt bei den Gezüchteten. Und das Feine ist bei dieser Akelei, dass sie eigentlich jedes Jahr wiederkommt und sich sogar sehr stark vermehrt, wenn man das braucht. Und da sagt die Hildegard, über die Akelei ist kalt, aber auch wer viel Schleim auswirft, der beize Akelei in Honig und esse sie oft. Und der Schleim nimmt ab und sie reinigt ihn so. Das Feine ist, im Augenblick wächst die Akelei schon, habe ich in mancherorts habe ich schon die Blätter entdeckt. Und wir brauchen eben vor allem die Blätter, man kann die Blüten auch verwenden, aber am kräftigsten ist sicher die Pflanze jetzt, wo die Blätter ganz jung und frisch sind. Und es ist ein wahnsinnig einfaches Mittel, das man herstellt, und der Akelei-Honig, der ewig hält, wirklich. Also ich habe ihn über Jahre im Kühlschrank gehabt, aber ich denke mal, dass es vielleicht sogar auch außerhalb an einem kühlen Ort haltbar ist. Und dann im Winter, wenn man wirklich verschleimt ist und einen ganz, ja, einen hartnäckigen Husten hat, dann kann man das zur Hand nehmen und einfach öfters am Tag von diesem Honig-Akelei-Gewürz, Beize, wie es Hildegard oft sagt, eben einfach öfters nehmen, und das wirkt wirklich ganz toll. Also man...
Habe ich Sie richtig verstanden? Die Blätter ernten wir vielleicht jetzt? Ja. Die jungen Blätter, die Blüte können wir ja in die Höhe schießen lassen. Mhm. Wie viel Blätter nehme ich denn auf 500 Gramm Honig oder auf 250 Gramm Honig? Das sind ja so die Gläsergrößen.
Ja, die einfachen Gläser. Man braucht eigentlich auch nicht so viel. Also wenn man mit 250 Gramm hat, man eigentlich schon ziemlich viel. Oder auch 500, wenn man weiß, dass man doch öfter eine größere Familie hat, die öfters husten oder verschleimt. 50 Stück, schreibt der Herr Schiller aus seiner Erfahrung. Ich habe es immer einfach so viele Blätter, wie ich eben gefunden habe, habe ich halt zerschnitten und die einfach dem Honig angesetzt.
Das also heißt, 50 Stück jetzt auf wie viel Gramm?
Auf 500 Gramm hat er geschrieben.
Mhm. Das kann man sich leicht merken. Ja. Also ungefähr 50 Blättchen auf 500 Gramm Honig oder entsprechend 25 Blättchen auf 250 Gramm Honig. Wie lange muss das Gemisch denn ziehen?
Das ist sofort, also das rührt man an und man kann es eigentlich dann sofort verwenden. Der Herr Schiller schreibt, dass man vielleicht noch in einem Wasserbad den Honig leicht ein bisschen, dass er schön flüssig ist, und dann eben höchstens bis auf 40 Grad. Und da wird eben der Honig dann ein bisschen geschmeidiger und die Blätter tun sich dann besser einlegen lassen. Mhm. Aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist also ein einfaches Mittel, hält wirklich für viele Jahre.
Das war jetzt der Akelei-Honig. Mhm. Und dann kann man die Blätter ja auch noch in Wein ansetzen.
Genau, das ist dann, das sagte Hildegard, aber wer Fieber hat, der zerstoße Akelei und seihe ihren Saft durch ein Tuch. Und diesen Saft gebe er in Wein bei und so trinke er oft und es wird ihm besser gehen. Also es ist eigentlich ein Fiebermittel, aber es ist auch entschleimend, habe ich gesehen. Also eben diese entschleimende Wirkung von der Akelei, die bleibt auch da erhalten. Und Saft gewinnen wir immer, das wissen schon die erfahrenen Hildegard-Freunde. Die Hildegard schreibt, zerstoße Akelei, aber wir können es auch durch einen Fleischwolf drehen. Und dann gibt es so einen richtig schönen Brei, also einen Pflanzenbrei. Und den tun wir durch ein Leinentuch durchpressen. Das ist also das Einfachste, wie man es machen kann. Und es ist sehr erfolgreich, vor allem wenn man die Pflanzen kurz vor Vollmond sammelt. Da sind sie nämlich saftiger. Also das ist natürlich ein Vorteil. Jetzt haben wir praktisch noch ein paar Tage bis Vollmond. Wer Akelei hat, kann sich das sofort jetzt herstellen. Und dann wird einfach, das sagt der Herr Schiller, wenn man Rezept ist, Akeleisaft, ein Teelöffel auf ein Achtel Liter Wein. Aber Sie können ruhig auch mehr Akelei. Das ist von ihm jetzt einfach so ein Erfahrungswert. Aber wenn Sie mehr Akeleisaft haben, dann können Sie es auch mit weniger Wein ansetzen. Also das ist jetzt nicht... Die Hildegard sagt ja nicht, mit wie viel Wein. Nicht? Und dann nimmt man einen Teelöffel Akeleisaft in ein Glas geben und mit Wein verdünnen. Von diesem Akeleiwein trinken wir täglich 3 bis 5 Mal ein Likörglas voll. Und den kleinen Kindern geben wir das auch, aber natürlich nur tropfenweise, also zum Beispiel 5 Tropfen. Der Herr Dr. Herzka, der ja der Pionier war von der Hildegard-Medizin, der hat den Kindern eben, dass die Kinder das noch lieber nehmen, immer ein bisschen auf braunen Zucker hat das noch getan, damit es ein bisschen süß ist, weil der Akeleisaft ist etwas herb. ein Mittel, das eben diesem Buch nicht empfohlen ist, nicht angesprochen wird, so muss ich sagen, ist, dass man die Akeleiblätter kann man auch direkt so essen, wenn man eben geschwollene Lymphknoten hat. Also das ist bei der Hildegard auch, ist ja ein sehr lymphatisch wirksames Mittel, die Akelei.
Mhm. Gut, das war soweit die Akelei. Heute Hildegard Heilkräuter für Garten und Fensterbank. Unser Thema hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Unser Gast ist die Ärztin für Allgemein- und Hildegard Medizin, Christiane Paregger. Kommen wir zum Eisenkraut. Wogegen wirkt das, die Verbena?
Also, die Verbena, die sind unter dem Namen, kennen Sie es bei den Gärtner? Die blühen ganz nett, so rosa, bläulich, also lila. Weiß und Rot gibt es sie in den Farben. Das sind jetzt die gezüchteten, weil die andere das wild wachsende Eisenkraut ist eigentlich ein bisschen schwer zu erkennen. Also da muss man sich dann ein bisschen mit dem Kräuterbuch fündig machen und dann findet man sie schon auch. Aber man kann, es ist Verbena, von daher können Sie ruhig dann im Fall diese Topfpflanzen nehmen. Die Hildegard schreibt: Das Eisenkraut ist mehr kalt als warm. Und wenn entweder infolge von Geschwüren oder von Würmern fauliges Fleisch im Menschen ist, dann koche Eisenkraut in Wasser, lege er ein leinenes Tuch auf die faulige Wunden oder auf die fauligen Stellen mit den Würmern und lege das Eisenkraut nach mäßigem Ausdrücken des Wassers mäßig warm auf jenes leinerne Tuch, das du auf die faulige Fleischstelle aufgelegt hast. Und nachdem es ausgetrocknet ist, also dieser Brei, lege auf die gleiche Weise wiederum anderes gekochtes Eisenkraut darauf und tue dies so lange, bis jene Fäulnis weggenommen wird. Ich muss aus eigener Erfahrung dazu sagen, das ist eines der tollsten Mittel, das ich kenne bei Entzündungen und sogar bei einer Sepsis habe ich es mal verwendet, nach einem wirklich schlimmen Katzenbiss. Und innerhalb von 2-3 Stunden ist diese Blutvergiftung wirklich zurückgegangen. Man konnte richtig zuschauen. Und ich habe auch erlebt, dass es bei Patienten, die wirklich versucht haben, tagelang schon so, also Sie kennen ja durch die Insektenstiche, kriegt man auf die dicken Beine und so. Mit Antibiotika haben sie keinen Erfolg gehabt oder es ist also nur kaum beeinflussbar gewesen. Mit dem Eisenkraut in ein paar Stunden war das schon zurückgegangen und wenn es möglich ist, dann fließt dann auch der Eiter ab. Also es ist ein tolles Mittel, das man wirklich, ja, eben, es lohnt sich wirklich, dieses Kraut anzupflanzen zu Hause und das dann zu trocknen und einfach für solche Momente, wo man dann wirklich das braucht, auch zum Beispiel bei Brustentzündung, nicht für die Mütter, die stillen. Ne? Das ist also ein wahnsinnig tolles Mittel. Er schreibt noch Indikation, also der Herr Schiller, eitrige Wunden, dann diese Dekubitus, wenn die Menschen, also die Älteren, die lang liegen, dann sich offen liegen, die Abszesse, eben das, was ich selber erlebt habe, verrunkeln, Gürtelrose, Brustentzündung und sogar bei einem offenen, geschwürigen Bein, also wenn Geschwür.
Gerade die Gürtelrose, das können sicherlich viele unserer Hörer nachvollziehen, ist eine sehr lang anhaltende und doch unterschwellig schmerzhafte und unangenehme Erkrankung. Gut, das war jetzt soweit das Eisenkraut. Gehen wir weiter in unserem Alphabet, kommen wir zu einer Sommerpflanze, an der wir uns bald erfreuen werden, die wir bald anpflanzen werden, nämlich die Geranie.
Also die Geranie ist ein entzündungshemmendes Mittel und wird in der Hildegard Heilkunde vor allem in der Pelargonienmischung verwendet. Geranie heißt ja im Fachausdruck Pelargonie. Wir nehmen die englische Geranie, hat also Dr. Herzger so empfohlen, weil die vom Geschmacklichen her ein bisschen milder ist, aber man kann die andere genauso verwenden. In Tirol heißt man sie ja die brennende Lieb, weil sie auf allen Häusern meistens wächst. Und die wird verwendet in Mischung mit Muskatnuss und Bertrampulver, das sind ganz berühmte Hildegard-Pulver, als Grippemittel. Und zwar bei Grippeherzschmerz, bei Schnupfen, bei Husten, bei Heiserkeit, bei Kopfschmerz, bei Darmgrippe. Ich weiß, dass es gegen Salmonellen wirkt, dieses Mittel. Ich habe inzwischen auch von Afrika, sind Berichte da, aufgrund vom Bertram vor allem, dass es auch gegen Malaria wirkt. Und ich habe Zeit zufällig selber genommen, weil ich so Augenschmerzen habe und der Grippe um ist. Und das ist der Augenschmerz innerhalb von 2 Stunden ist weg. Das hat mich jetzt selber beeindruckt. Aber also das ist wichtig, dass man es selber hat, diese Geranie selber trocknet und pulvert. Weil
jetzt müssen wir als Laien nachfragen. Die Blätter, oder?
Die Blätter nehmen wir, ja. Und einfach dann im das Mischungsverhältnis ist gleich. Man kauft sich dann noch die Muskatnuss gepulvert und das Bertrampulver, das hat sowieso jeder Hildegard-Freund zu Hause, und mischt es dann gleich zu gleichen Teilen. Und es schmeckt auch viel frischer, habe ich gesehen, wenn man sich diese Geranienblätter selber herstellt.
Vielleicht sagen Sie noch etwas über die Trocknung. Wie trocknen wir? Wo trocknen wir? Was sind geeignete Plätze? Ist es ratsam, in der Sonne die Blätter zu trocknen?
Die Hildegard sagt nichts gegen das Trocknen in der Sonne, weil man ja das Heu trocknet auch. Sie sagt sogar, das ist so ganz gut. Jetzt wahrscheinlich ist es günstig, dass man die eben einfach so ein bisschen im Halbschatten, aber einfach dort ein bisschen aufschüttelt und dann so, wie es eigentlich die meisten schon machen, dass man einfach in einem Körbchen diese Pflanze, wo Luft von allen Seiten herankommt, dass man kann es natürlich auch ganz vorsichtig, wenn man ein bisschen schlechte Zeit hat oder schneller braucht, kann man sie sicher auch mal im Backrohr langsam trocknen, nicht, wenn das ganze große Eile braucht.
Und trocken sind die Blätter dann, wenn ich sie zwischen meinen Händen zerbröseln kann.
Genau.
Gut. Das war jetzt soweit die Geranie. Bleiben wir in unserem Garten, gehen wir aber in den Kräutergarten, wo wir nämlich viele von uns schon auch das Liebstöckel angepflanzt haben. Oder es ist auch eine gute Pflanze für die Fensterbank.
Ja, die Liebstöckelpflanze, die ist also bei der Hildegard, wird sie verwendet, vor allem bei Frauenerkrankungen. Wenn zum Beispiel die Regel zu schwach ist, braucht man Liebstöckel und dann nimmt man sie eigentlich schon frisch. Man kann sie auch als Saft machen. Jetzt, sie ist eine relativ große Pflanze, aber man kann sie immer wieder zurückschneiden. Die Hildegard schreibt, eine Frau, die an verhaltenem Monatsfluss leidet, mache auch eine Suppe aus Eiern und hinreichend Butterschmalz unter Zugabe von etwas Liebstöckelsaft und Wein. Dann mache sie Gebrauch vor und nach dem Essen. Denn die Kühlheit der Eier und die Kühle des Liebstöckels samt der Kalorität des Weines und des Schmalzes löst die Verhocktheit in der Frau. Also wir brauchen wieder mal Saft, wir haben es vorher schon erwähnt, wird durch einen Fleischwolf gedreht und dann durch ein Leinentuch ausgepresst. Das ist die einfachste Methode.
Gut, soweit der Liebstöckel. Gibt es dazu noch was zu sagen? Sonst würde ich gerne mit der Minze weiterfahren.
Ja, ich glaube, dass man dieses Liebstöckel ist vor allem ein Frauenheilmittel, aber es fein ist natürlich, dass man weiß, dass es, man kann es immer in der Suppe mitkochen und so. Ist man immer froh zu wissen, welche Kräuter gehen denn gut und welche nicht.
Das Liebstöckel ist ja sehr beliebt zum Trocknen, ne? Viele trocknen Liebstöckel gerne. Gut. Ja, die Minze, auch eine Pflanze, die üppig blüht in unserem Garten.
Ja, es gibt ja ganz viele Minzenarten. Und bei der Hildegard unterscheidet man die krause Minze und die Bachminze. Und die Minze ist vielleicht so ganz allgemein zu sagen, es wird nicht als Tee benutzt, so wie wir es ja meistens machen, sondern sie wird frisch verwendet. Das heißt, man kann zurück in den Salat reinschneiden und sie hilft zum Beispiel bei Verdauungsschwierigkeiten, ist die Minze ganz hilfreich. Und die krause Minze, die wird bei rheumatischen Krankheiten verwendet. Also sie ist ganz wichtig, wenn man sie, die wird nur in Wein eingelegt und dann eben dreimal auch am Abend genommen, öfters genommen, weil Rheuma haben viele Menschen, ist eigentlich eine ziemliche Volkskrankheit, sind einfach ein Vergiftungsprobleme. Und da hilft eben die krause Minze ganz wunderbar und ist eigentlich recht einfach dann herzustellen.
Wie erkenne ich denn, welche Art von Minze ich in meinem Garten habe? Weil es gibt so viele verschiedene Minzesorten. Kann ich es am Geruch erkennen, Frau Dr. Paeger?
Na, sie minzig sprechen sie eigentlich alle, aber es, man muss sich dann schon irgendein Pflanzenbuch nehmen, in dem die Minzen dann, wo man die Bilder sieht, und dann kann man sie schon erkennen. Die krause Minze heißt deshalb, weil die Blätter etwas kraus sind, so ein bisschen gekräuselt, während die Bachminze eben eher Bach wächst, das hat dann auch schon ein bisschen, der Name sagt oft schon ein bisschen was über die ja, Pflanze selber.
Wofür kann jetzt die Krauseminze ganz speziell eingesetzt werden?
Also die nehmen wir bei Rheumaschmerzen. Die ist einfach dort ganz, ganz wichtig, weil sie dann eben öfters genommen werden kann und über eine längere Zeit. Und von daher eben die ja eine schnelle Hilfe ist und nicht teuer, nicht weil sonst, und vor allem hat sie keine Nebenwirkungen.
Und sie kann sicherlich auch als Tee aufgebrüht werden, als Aufguss.
Ja, hat sie, die Hildegard verwendet eigentlich von unter Tees wenig. Also da sagt sie, wenn Gicht Rheuma plagt, der stoße die Krauseminze zu Saft und seihe den Saft durch den Filter oder ein Tuch und gebe etwas Wein dazu. Das soll er morgens, abends und nachts trinken und das Rheuma wird ihn verlassen. Da sagt dann der Dr. Herzka, ein Gläschen vor dem Frühstück, ein Gläschen abends, ein Gläschen in der Nacht. Und bei Magenunverträglichkeit, eben manche vertragen den Wein nicht so gut, dann dürfen wir es auf einen, also weniger nehmen.
Mhm. Muss ich da jetzt auch genauestens etwas wissen über das Mischungsverhältnis oder nehme ich einfach so viel Blätter, wie ich gewinnen kann und mache das so nach Gefühl, stelle ich diesen Wein her?
Es ist so, man hat eine hier große Freiheit bei der Hildegard. Denn wenn sie nicht genau die Mischungsverhältnisse angibt, dann kann man das ganz nach eigenem Gutdünken machen. Und da ist natürlich wieder der Vorteil, jemand, der weiß, dass er mit dem Wein ein bisschen Probleme hat, der nimmt natürlich viel weniger Wein. Aber ein bisschen Wein muss dabei sein. Also wenn sie das schreibt so, dann müssen wir uns an das halten. Mhm. Und man kann natürlich auch Kinder, es gibt Gott sei Dank wenig Kinder mit Rheuma und Gicht, aber im Fall könnte man es dann eben auch mit relativ wenig Wein auch den Kindern dann geben.
Hildegard Heilkräuter für Garten und Fensterbank. Das ist jetzt heute hier unser Thema bei Radio Horeb in der Gesundheitssendung mit Dr. Christiane Paaegger. Frau Dr. Paaegger, jetzt bald blüht der Mohn im Garten. Er hat schon das Grün ausgetrieben. Und auch der Mohn, den können wir einsetzen in unserer selbst hergestellten Hausapotheke.
Ja, der Mohn ist natürlich ein ganz einfaches, super Mittel, weil dann brauchen wir überhaupt nichts zu tun. Wichtig ist, dass wir ihn zu Hause haben. Und das sagt sie eben vom Mohn, und seine Körner führen, wenn man sie isst, den Schlaf herbei und vermindern den Juckreiz. Und sie unterdrücken die rasenden Läuse und Nisse, sagt sie hier. Und im Wasser gekocht können sie gegessen werden, sind aber roh besser und wirksamer als gekocht, also die Mohnsamen. Da braucht man überhaupt nichts zu machen, sondern wenn man es braucht, also gerade wenn plötzlich so Schlafstörungen einsetzen, dann kann man eben ein, zwei Esslöffel Speisemohnkörner einnehmen, oder ich habe es bei einem starken Juckreiz, das ist ja was heute eigentlich noch größere Probleme macht. Wir wollen ja nicht gleich die Antihistaminika geben, sondern irgendwas Natürliches. Und da ist der Mohn ein ganz einfaches Mittel, das sie den Kindern, wenn sie Ekzeme haben oder irgendwas anderem Grund an Juckreiz, einfach auch vielleicht ein bisschen auf eine Marmelade oder in einen Apfelkompott kann man sie ganz leicht geben. Sie sind ja dann nicht gekocht und dann wirken sie auch ganz schnell.
Aber muss ich nicht achtsam sein ein bisschen beim Mohn, was die Dosierung betrifft, Frau Dr. Paaegger?
Ja, es ist so, also so viel nehmen wir, erstens nehmen wir es nicht regelmäßig und dann ist ja nimmt man es ja entsprechend selten. Ne? Das macht man ja nicht jeden Tag. Ja, es ist ja, der Mohn ist eben entdeckt worden von den ganzen Drogen, aber es ist sicher die harmloseste. Natürlich, wir nehmen sie ja nicht als Beruhigungsmittel, sondern wirklich, wenn Schlafstörungen abends sind oder ein Juckreiz. Und die haben eigentlich das schon eingesetzt, aber es hat keine Konsequenzen eigentlich. Man kann es wirklich beruhigt nehmen.
Mhm. Nun ernte ich den Samen, aber die Frage ist, wann?
Wenn sie schön reif ist und aufplatzt, man sieht ja dann muss er ganz dunkel sein. Und man sammelt ihn dann auch und trocknet ihn vielleicht sicherheitshalber noch ein bisschen, dass es wirklich nicht nachher schimmelt. Und das kann man, es blühen tut der Mohn schon in manchen Orten, habe ich gesehen. Also er wird sicher sehr bald zu gewinnen sein.
Mhm. Nun werden die Gartenbesitzer haben ihren Gartenmohn vor Augen mit den großen, herrlichen Blüten und den kirschgroßen Pflanzenständen, den Stempeln, aber welcher Mohn ist gemeint? Der Mohn der Wiese oder der Gartenmohn?
Ja, also es ist so, bei der Hildegard Kräuter hat man sich eigentlich gesagt, die Familie, wenn die Familie stimmt, dann kann man die auch die verwenden. Weil eben der Mohn in sich diese Kraft trägt. Nicht? Das, ob er jetzt dann eine größere Blüte hat oder nicht, das ist ja eine Frage der Zucht, nicht? Dass man immer, aber ändern tut sich der Mohn selber nicht. Natürlich, jetzt wenn genetisch veränderte Pflanzen sind, das weiß ich nicht, da ist sicher besser, man bleibt bei den Originalen. Nicht? Aber wenn noch ein bisschen so die Farbe ein bisschen eingekreuzt wurde oder so, glaube ich, kam, dass es dann schlechter ist, der Mohn.
Die Frage ist ja immer, ob wir uns schaden können mit etwas oder nicht.
Ja. Na, das ist, die natürlichen Pflanzen sind sicher ohne Probleme zu benutzen.
Kommen wir vom Mohn zur Ringelblume. Sie ist bekannt als Salbe, die Calendula-Salbe, aber man kann auch weitaus mehr machen mit der Ringelblume.
Also bei der Hildegard wird sie nicht als Salbe verwendet, sondern da ist sie eine reine Entgiftungsheilmittel und zwar eigentlich ganz toll. Sie schreibt, die Ringelblume ist kalt und feucht und sie hat starke Grünkraft in sich und sie ist gut gegen Gift. Denn wer Gift isst oder wenn es verabreicht wurde, der koche Ringelblume in Wasser. Nach Ausdrücken des Wassers lege er sie so warm auf seinen Magen und sie erweicht das Gift und es wird von ihm ausgeschieden. Aber dieser Mensch wärme alsbald guten Wein und lege genug Ringelblume hinein und damit wärme er wiederum den Wein und weil er Gift genommen hat, trinke er so jenen halbwarmen Wein und er schneuzt das Gift entweder aus der Nase aus oder er wirft es durch den Schaum, das heißt Schum von sich. Das heißt, das kann im Mundwinkel, kann plötzlich Schaum auftreten. Das nimmt man natürlich sehr selten. Bei der Hildegard, weil vergiftet, Gott sei Dank, haben wir nicht so oft die Probleme. Aber es ist zum Beispiel, wenn man jemanden starke Medikamenten, zum Beispiel nach der Chemotherapie oder so, habe ich schon mal bei Patienten empfohlen, dass man eben diese Reste von diesen chemischen Giften eben herausholt. Und es wirkt tatsächlich. Also eben sie schreibt, oder Herr Schiller schreibt dann Lebensmittelvergiftung, Pilzvergiftung eben, man weiß oft nicht, ob man es dann doch braucht, Vergiftung durch Chemikalien, Arzneimittelvergiftung, Salmonellose oder wenn man wirklich einen stark verdorbenen Magen hat. Für das wird die Ringelblume dann verangewandt.
Sagen Sie noch etwas zu der Herstellung des Heilmittels.
Also die Blüten und die Blätter, die Blüten kriegt man das ganze Jahr, beim Apotheker auch im Fall. Da wird 1 bis 2 Handvoll in einem halben Liter Wasser einfach mal 5 Minuten gekocht. Dann tut man sie abseihen und dann ausdrucken und so warm wie möglich auf den Magenbereich legen. Das heißt also genau unterm Rippenbogen und lässt ihn dort über längere Zeit dort. Und gleichzeitig nimmt man eine Handvoll Ringelblumenblüten oder auch Blätter und erwärmt sie in Wein, in einem Viertel Liter, nicht kochen, die Ringelblumen abseihen und den warmen Wein klein schluckweise trinken. Also das ist wirklich ein tolles Mittel, weil man ja oft Sorge hat, nicht, wenn jemand vergiftet etwas, tun wir dann nicht. Und da ist die Ringelblume sicher, wenn man sie zu Hause hat, kann sie ruhig dann trocknen, wenn sie jetzt die Blätter hat und die Blüten. Und einfach für solche Notfälle dann bereithalten.
Kann ich denn ruhig Blätter und Blüten gleichzeitig verwenden?
Ganz ohne Probleme.
Also ich trockne die Blätter, die werden ja wahrscheinlich länger brauchen zum Trocknen als die Blüten, zerstoße sie, zerpulvere sie und gebe sie mit in den Sud hinzu, zusammen mit den Blättern.
Aber ich kann sie natürlich frisch auch verwenden, das ist wieder ein großer Vorteil jetzt im Sommer. Weil man sie dann nicht erst herrichten muss.
Also die Ringelblume, ein wichtiges Mittel, wenn wir uns unwohl fühlen im Magen, wenn es wird als Entgiftungsmittel eingesetzt, wenn wir uns den Magen verdorben haben. Oder Sie haben sogar gesagt, wenn wir uns nicht wohlfühlen nach einer Chemotherapie. Und das kann sicherlich der ein oder andere Hörer nachvollziehen, dass einem da ganz schön übel nach sein kann. Gut, so, was haben wir jetzt schon durchgesprochen? Die Akelei, das Eisenkraut, die Geranie, Liebstöcke, Minze, Mohn und jetzt zuletzt die Ringelblume hier bei Radio Horeb, Hildegard Heilkräuter für den Garten. Das besprechen wir heute mit der Expertin, mit der Kennerin der Hildegard Heilkunde, der Ärztin für Allgemeinmedizin, Christiane Paaregger. Frau Dr. Paaregger, jetzt haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten alle sehr an den Veilchen gefreut. Sie verblühen langsam. Aber
ja, bei uns kommen sie erst.
Bei Ihnen kommen sie erst. Im Garten zumindest.
Ja, ja. Aber das Veilchen eben, also die Hildegard sagt, und wenn jemand durch Melancholie und Verdruss in seinen Gedanken niedergedrückt wird und dadurch die Lunge schädigt, der koche Veilchen ins reinen Wein. Und er seihe es durch ein Tuch und diesem Wein gebe er galgernd bei, so wie Süßholz, nach Belieben. Und so mache er einen Klartrunk und trinke und es unterdrückt die Melancholie und macht ihn froh und heilt seine Lunge. Das ist eben interessant, dass die Hildegard eben zwei Pflanzen hat gegen Depressionen, als Veilchen und Schlüsselblume, die praktisch im Frühling wachsen. Und wir wissen alle, Depression ist etwas, was vor allem im Frühling und im Herbst auftritt. Und da ist natürlich toll, ne, dass man dann gleich das Veilchen hernehmen kann. Und mit Veilchenblätter und Blüten, 30 Gramm empfiehlt da der Herr Schiller, Galgantwurzel 5 Gramm, Süßholzwurzel 15 Gramm. Also wir haben gerade gehört, nach Belieben, also diese genauen, diese Angaben können Sie selber variieren, so wie Sie es zu Hause haben, auf 1 Liter Wein. Und dann kocht man das Veilchenkraut circa 5 Minuten, seiht es ab. Und diesem Veilchenwein geben wir dann Galgant und Süßholzwurzel bei und lassen es nochmal aufkochen, seien es dann durch ein Tuch ab und füllen es in sterilisierte Flaschen oder in eine hergerichtete Flasche. Sie können es auch wieder in die Weinflasche tun, die ist ja dann sauber. Von diesem Veilchenelixier nehmen wir 2 bis 3 Mal täglich 1 bis 3 Likörgläser voll. Und das ist wirklich ein super Mittel gegen Depressionen.
Jetzt werden sich viele Hörerinnen und Hörer sicherlich fragen, was muss ich denn tun, damit der Wein so wenig wie möglich Alkohol hat? Kann man das so über den Daumen gepeilt sagen, wie viele Minuten er gekocht haben sollte?
Also da steht 5 Minuten Wein kochen, das genügt schon. Also in dem Moment, wo der Wein gekocht wird, verändert er sich. Und dann man nimmt man sogar einen gekochten Wein, um Alkoholiker zu entziehen, mit Erfolg. Interessant, also das Wein verändert sich durch das Kochen so ideal, dass auch wenn vielleicht nachgemessen wird, dass da anscheinend doch noch Alkohol prozentuell vorhanden ist, dass das sich aber ganz anders dann auswirkt als ein normaler Alkohol. Das ist wieder sehr beruhigend, vor allem weil man das ja auch Kinder geben kann, natürlich in kleineren Dosierungen.
Mhm. Gut, jetzt haben wir über das Veilchen
gesprochen. Ich möchte noch eins vom Veilchen, das ist die Salbe. Die ist eigentlich fast noch wichtiger. Die Veilchensalbe ist einer der tollsten Salben bei der Hildegard. Und zwar ist da die wird verwendet eben in ganz vielen Bereichen. Also auch bei Hautgeschwüre, Kopfschmerzen zum Beispiel. Dann zur Narbennachbehandlung. Bei Muttermalen kann man sie. Dann geschwürige Erkrankungen der Brustdrüse und was ganz toll ist, auch bei Krebs, also bei Tumoren, bei Zysten und bei Metastasen, also Hautmetastasen. Also es ist eine unglaubliche Pflanze und die ist natürlich jetzt im Frühling, wäre es natürlich ideal herzustellen, wenn sie noch blühende finden und sonst kann man ruhig die Blätter auch nehmen. Da sagt die Hildegard, und wenn jemand Kopfweh hat oder wessen Fleisch die Krebse zerfressen oder wenn er irgendwelche Geschwüre in seinem Körper hat, dann nehme er Veilchensaft und zum dritten Teil dieses Saftes Olivenöl. Gemäß der Menge des Veilchensaftes Bockstalg, das ist also Ziegenbock, und dies bringe er gleichzeitig in einem neuen Topf zum Sieden und bereite eine Salbe. Und wer Kopfweh hat, der salbe damit die Stirne in der Quere und es wird ihm besser gehen. Aber wo auch der Krebs und andere Geschwüre einen Menschen zerfressen, soll darüber gesalbt werden. Und sie werden sterben, wenn sie davon gekostet haben. Also diese Krebse und Geschwüre werden sterben, sagt sie.
Und wenn Sie von Krebs sprechen, meinen Sie nicht unbedingt nur Hautkrebs, sondern auch Metastasen, ausgelöst durch innere Organe, die außen sichtbar sind.
Mhm. Und Sie haben sehr gute beobachten können, auch bei Zysten, also die praktischen Eierstockzyste oder so, die ist ja nicht, da ist ja dann die Salbe nicht direkt drauf, aber die werden ganz toll beeinflusst von der Salbe. Und sie ist eigentlich relativ einfach herzustellen. Man nimmt eben wieder mal Veilchensaft, haben wir ja schon gelernt, durch die Fleischwolf und durch ein Tuchpressen. Dann 30 Gramm Saft, 10 Gramm Olivenöl, 30 Gramm Bockstalg. Das ist also Ziegenbocksfett. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber man kann sich schicken lassen in die Hildegard-Apotheken, wenn sie das eben herstellen möchten. Und es ist nicht, also auch der Metzger kann, wenn die Ziegenböcke geschlachtet werden, wenn er weiß, sie brauchen den Ziegenbockfett, dann tut das ihnen her. Und es ist auch sehr haltbar, der Bockstalg. Also man kann es ruhig im Kühlschrank lassen und bei Bedarf, wenn man es braucht, dann hernehmen.
Und Adressen von verschiedenen Versandhandel, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir auch bei unserem Hörerservice für Sie hinterlegt oder auf unserer Homepage www.horeb.org.
Vielleicht beim Olivenöl, also wenn man das Olivenöl beimengen, da kann sich jetzt bewähren, wir haben ja vorher, haben Sie schon die Rose erwähnt, die Rose, der Duft ist schon was Wunderbares, erfreut das Herz, aber Rosenöl ist bei der Hildegard, schreibt sie, dass die Rose verstärkt jede Wirkung von jeder Pflanze und deshalb nimmt man die ganz wirklich guten Hildegard-Kenner, die haben inzwischen schon mit Olivenöl und Rosen eingelegt, haben sie schon ein Olivenrosenöl hergestellt und das tut man dann in dem Fall verwenden. Und das verstärkt dann noch die Wirkung von der Veilchensalbe. Und sie duftet dann auch besser, wäre logisch.
Mhm. Und da können wir gleich bei der Rose weitermachen, die uns ja bald im Garten erfreuen wird mit ihren Blättern und dann irgendwann wohl hoffentlich mit ihren Blüten.
Die Hildegard schreibt da, aber die Rose ist auch zu Tränken und zu Salben und zu allen Heilmitteln, wenn sie ihnen beigefügt wird. Und sie wird umso besser, also diese verschiedenen Mittel, wenn ihnen etwas von den guten Kräften der Rose beigefügt wird, wenn auch wenig. Und dann schreibt der Herr Schiller, der da sehr ein Experte ist, auch über die Herstellungen, zur Bereitung des Rosenöls. Nehmen wir ein Einwegglas mit Schnappverschluss und geben etwa ein Viertel bis einen halben Liter Olivenöl hinein. Nun nehmen wir die Rosenblätter, Rosenblüten und die Rosenblätter nur, also von Rosenblüten nimmt er 90%, Rosenblätter 10% und geben sie klein portionsweise in das Olivenöl und tauchen sie unter. Ist die Olivenölmenge nicht mehr ausreichend, um neue Blüten aufzunehmen, so gießen wir nochmals Olivenöl ins Gefäß und fahren mit der Zugabe von Blütenblättern fort, bis das Glas zu 4/5 gefüllt ist. Zum Schluss soll das Olivenöl circa 2 Finger breit über den Rosenblättern und Blüten stehen. Das verschlossene Glas stellen wir an die Sonne und schütteln es einmal täglich auf. Nach 4 Wochen wird das Rosenöl abgepresst, in dunkle Flaschen abgefüllt und an einem kühlen, lichtgeschützten Ort aufbewahrt. Wir verwenden es als Zusatz zu Salben und generell als Heilmittelgrundlage, wo immer Hildegard Olivenöl in der Rezeptur angibt. Also das genau, eben bei der Veilchensalbe ist das sicher ganz ein guter Tipp, dass die noch wirksamer ist. Man kann noch dazu sagen, dieses Olivenöl ist für alle Menschen, die ein bisschen mit Akne und Hautproblemen zu leiden haben, eigentlich ein ganz tolles Mittel, weil es desinfiziert gleich und fettet, leicht und fettet noch. Also es ist wirklich, wenn Hautprobleme zu Hause sind, bei irgendjemandem in der Familie, ist es nicht uninteressant, sich das herzustellen. Und es ist nicht so schwierig, wie wir jetzt da gelesen haben. Also man tut einfach das Olivenöl einlegen, schichtweise und danach in der Sonne stellen, schütteln einmal am Tag und nach 4 Wochen dann abpressen praktisch aus, dass dann das Öl, was da noch sich inzwischen vermischt hat mit den Rosen, das wird dann in dunkle Flaschen gefüllt.
Nun gibt es sehr, sehr viele Rosenzüchtungen inzwischen. Sollten wir bestimmte Rosensorten bevorzugen, wenn wir dieses Rosenöl herstellen?
Ja, ich denke mal natürlich, wenn die duftenden Rosenblätter sind sicher noch besser, weil dann dieses Öl noch angenehmer riecht. Und die Hildegard sagt ja, da und wer jähzornig ist, nehme die Rose und ein wenig Salbei, also kommt dann da noch zu. weil eben die Rose, das erfreut das Herz. Also wenn es ein bisschen mehr duftet, ist sicher ein ganz guter Vorteil. Deshalb, wenn Sie Rosen anpflanzen jetzt, nehmen Sie vor allem duftende Rosen.
Gut, das war jetzt soweit die Rose, das Rosenöl. Jetzt würde ich gerne weiter fortfahren mit einem Kraut, was wir aus der Küche her kennen, nämlich den Salbei und da in besonderer Weise der Muscatella-Salbei.
Jetzt, wenn ich einfach nur von der Rose kippen kann, eigentlich direkt über den Salbei, das passt ganz perfekt. Da sagt sie eben, wenn wer jähzornig ist, dann nehme er die Rose, weniger Salbei, zerreibe es zu Pulver und in jener Stunde, wenn ihm der Zorn aufsteigt, halte es an seine Nase, denn der Salbei tröstet und die Rose erfreut. Also das heißt, man muss es nicht irgendwie jetzt schnupfen, sondern man tut es einfach in solchen Situationen dann einfach kurz offen lassen und das ist ein ganz nettes Rezept für jemanden, der sich ein bisschen weniger unter Kontrolle hat von den Gemütsbewegungen. Der Salbei in sich, jetzt der Muscatella-Salbei ist ganz spezieller. Der Salbei, den kennen wir alle, der wächst auch ganz wunderbar auf allen Balkonen. Man kann ihn auch im Winter dann mit ins Haus nehmen. Und da vom Salbei ist eigentlich ganz eine wichtige Pflanze, vor allem reinigend. Wir haben vorher gesagt, die Ringelblume wird bei schweren Vergiftungen verwendet, der Salbei bei leichteren Vergiftungen. Da sagt sie nämlich, roh und gekocht ist er für jenen gut zu essen, den schlechte Säfte plagen, weil er diese unterdrückt. Nimm aber Salbei, pulverisiere ihn und iss dieses Pulver auf Brot und es vermindert den Überfluss der schlechten Säfte in dir. Also es ist ganz ein einfaches Mittel, das man einfach wissen muss, dass wenn jemand so nicht ganz so auf der Höhe ist, aber man findet auch keine Krankheitsursachen, dass man einfach dann anfängt, das Salbei, gepulverten Salbei auf Brot zu essen. Und weil schlechte Säfte, wissen wir von der Hildegard immer, heißt Krankheit. Und er Salbei vermindert den Überfluss der schlechten Säfte in dir. Also ist ganz, ganz ein einfaches, wunderbares Entgiftungsmittel. Dann gibt es noch einen wichtigen Bereich, den mit Salbeiblättern. Wenn jemand den Urin wegen der Kälte des Magens nicht halten kann, also diese Inkontinenz, koche er Salbei in Wasser und seihe dies durch ein Tuch und trinke es oft warm und er wird geheilt werden. Das heißt, man macht Tee. Ne? Das Salbei wird gekocht in Wasser, ist also ein Salbeitee. Der wird aber durch ein Tuch gefiltert und der wird dann warm getrunken und er wird geheilt werden, sagt sie. Also das heißt, also alle, auch die Frauen, vielleicht ein bisschen in die Wechseljahre, aber auch, schreibt er dann dazu, der Herr Schiller, bei Bettnässern kann man das rundum versuchen, vor allem, dass man oben dann noch den warmen Salbeitee trinkt und sie sagt eben, er wird geheilt. Empfehlen tut der Herr Schiller Salbei 3 Teelöffel Salbeiblätter auf 1,5 Liter Wasser. Und es circa 5 Minuten kochen, abseihen und mehrmals täglich eine Tasse warmen Salbeitee trinken. Gut. Also das ist jetzt ganz eine einfache Möglichkeit, bei der Inkontinenz doch eine Hilfe zu bekommen.
So, das war jetzt soweit der Salbei und der Muscatella-Salbei. Wie kann ich diese beiden Pflanzen voneinander unterscheiden, ja, Frau Dr. Paeger?
Der ist ganz groß, den muss man extra pflanzen. Salbei, der normale Salbei, der wächst Ihnen ja aus, ja ein, wenn Sie ihn ein bisschen gut behandeln. Während der Muscatella-Salbei, der ist nur 2-jährig, den muss man praktisch immer wieder neu pflanzen und ist viel größer, hat viele größere Blätter. Der wird mal über 1 Meter hoch, wenn man wachsen lässt. Ist natürlich am Balkon dann vielleicht nicht ganz so, wenn er ein kleiner Balkon ist, vielleicht ein bisschen groß. Aber
sei denn, ich will, dass die Nachbarn mich nicht sehen.
Ja, genau. Und der Muscatella-Salbei ist eben für die ganzen Magenschwachen, ist ja ein ganz tolles Mittel. Die große Magenkuh heißt man das auch. Da sagt die Hildegard, wessen Magen so schwach ist, dass er von der Nahrung leicht eitrig wird, der nehme Muscatella-Salbei, 1/3 Teilen Poleminze, das müssen wir dann wahrscheinlich kaufen, weil die gibt es nicht bei uns. Und vom Fenchel so viel wie 1/3 der Polei. Und dies koche gleichzeitig in guten Wein unter Beigabe von etwas Honig und sei es durch ein Tuch und trinke es oft nach dem Essen und gegen Nacht. Sein Magen wird angenehm geheilt und gereinigt werden und er wird Appetit zu essen haben. Also das ist praktisch chronische Magenschleimhautentzündung. Ich habe gesehen, man auch sehr erfolgreich ist bei dem Helicobacter, in der ja sehr sonst sehr hartnäckig zu beseitigen ist. Da ist der Muscatella-Salbei sicher ganz, ganz wichtig, dass man den eben dann dort einsetzt. Also das Rezept ist dann auch in allen Hildegard-Büchern eigentlich zu finden. Da nimmt man 45 Gramm Muscatella-Salbei, 15 Gramm Poleminze. Man kann die Poleminze schon kaufen in so Spezial-Hildegard-Gärtnereien. Die muss man aber jedes Jahr wieder neu pflanzen. Es ist, also schaut aus wie kleine, eigentlich wie kleine Minze ist es. Und Fenchel haben wir sowieso, Honig haben wir auch und 2 Liter Wein. 200 Gramm Honig. Jetzt natürlich die Diabetiker tun sich ein bisschen weniger Honig, immer die Hälfte nur, damit sie dann von dort keinen Schaden kriegen. Und dann kann man das, trinkt man das als von diesem Magenelixier nehmen wir nach jeder Mahlzeit ein Likörglas und circa 1 bis 2 Stunden nach dem Essen ein weiteres Likörglas voll, ebenso vor dem Schlafengehen. Wenn der Magen am Anfang etwas empfindlich reagiert, dann kann man natürlich mit weniger langsam anfangen und dann langsam steigern, so wie man es dann verträgt.
Soweit der Muscatella-Salbei. Bevor wir zum Abschluss über Y wie Ysop sprechen, möchte ich noch die Petersilie und das Schnittlauch erwähnen, weil das hat ja eigentlich jeder im Garten oder auf der Fensterbank, der gerne frische Kräuter mag.
Also der Schnittlauch, deshalb haben wir ihn auf die Liste genommen, ist in dem Sinne nicht unbedingt ein Heilmittel, aber er ist absolut in Ordnung gegenüber dem Lauch. Deshalb viele haben immer Angst, weil der Lauch bei der Hildegard ein Küchengift ist. Und dann meinen manche, Schnittlauch sei, gehört da dazu. Der Schnittlauch selber ist total in Ordnung. Nur wenn jemand kränklich ist oder krank, dann soll man ihn kurz mitkochen, damit er dann dem Kranken nicht schadet. Also er wird nicht als Heilmittel werden. Der Petersilie ist direkt ein Heilmittel. Und zwar kennen ja alle den Petersilien-Honigwein. Und das ist sicher eines der tollsten und einfachsten Mittel in der Hildegard-Medizin, um, wenn jemand ein bisschen sich schwach fühlt und irgendwie nicht richtig auf die sich erholt, dann natürlich für jeden, der mit dem Herz zu leiden hat, ist es das Mittel an sich, das er nehmen muss und 3-mal am Tag wirklich einfach jahrelang nimmt. Und das ist so einfach herzustellen und Petersilie braucht man sowieso im Garten. Da sagt sie eben, wenn aber im Herzen oder in der Milz oder in einer Seite Schmerzen hat, der koche Petersilienwein und füge etwas Weinessig und genug Honig bei, dann seihe er es durch ein Tuch und so trinke er es oft und es heilt ihn. Sie sagt, es heilt ihn und das ist wirklich dann eines der größten Komplimente, die bei der Hildegard immer drinsteht. Wenn es heißt, es wird besser, ist es ganz gut, aber wenn es heißt, es heilt ihn, dann weiß man, das ist ein ganz gutes Mittel. Da nimmt man dann praktisch Petersilienstängel mit Kraut, ungefähr 7 bis 10 Stück, dann 1 bis 2 Esslöffel Weinessig, 50 bis 150 Gramm Honig, eben entsprechend jeder, der Diabetiker nimmt natürlich so wenig wie möglich. Das alles wird in 1 Liter Wein dann gekocht. Wichtig ist noch, Menschen, die vielleicht ein bisschen zu Ödeme neigen, dann nimmt man statt den Petersilienstängeln auch noch oder dazu noch die Wurzel. Dann wirkt dieser Wein, nämlich der Petersilien-Honigwein, sogar entwässernd. Also ist wirklich eines der einfachsten und tollsten Mittel. Und man kann das wie nach Belieben 2 bis 3 Mal täglich 1 bis 3 Likörgläser voll trinken. Also ganz angepasst an seine eigenen Bedürfnisse ist dieser Petersilienwein einzusetzen.
Und der wird auch gerne als Kur verordnet. Mhm. Wann?
Also es ist für jeden, der mit Herzproblemen zu leiden hat, auf alle Fälle. Dann eben, zum Beispiel mache ich es ganz gern auch bei Frauen, die schwanger sind, sich aber vielleicht ein bisschen schwach fühlen. Da steht dann natürlich bei Herzschmerzen, Milzschmerzen, auch so ein bisschen Melancholie, also so Menschen, die sich so kraftlos fühlen und ein bisschen depressiv sind, bei Einschlafschwierigkeiten. und vor allem dann natürlich unbedingt bei einer Behandlung nach einem Herzinfarkt ist natürlich ganz wichtig, dass das Mittel dann eingesetzt wird, dass das Herz wirklich ausheilt.
Vielleicht an dieser Stelle für alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, nein, ich fühle mich jetzt nicht fähig, diese Mittel selber herzustellen. Ich denke da jetzt besonders auch an die Veilchensalbe oder auch den Herzwein. Mhm. Viele dieser Mittel, die wir jetzt empfohlen haben und Rezepte, gibt es im Handel zu erwerben. Adressen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.horeb.org. Oder Sie rufen problemlos unsere Kollegen vom Hörerservice an, die 0700 75 25 75 25. Frau Dr. Paaregger, kommen wir nun zum Abschluss unserer Sendung Hildegard Heilkräuter für Garten- und Fensterbank zum ÖSOP.
Der ÖSOP ist, der schaut ähnlich aus wie das Estragon und der ist eben auch wiederum ein Mittel für die Depression. Und zwar ist es ganz fein für die Hausfrauen, die wissen, dass sie vielleicht jemanden in der Familie haben, der ein bisschen eben mehr zur Melancholie neigt. Aber man will ja oft nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, du bist krank. Da kann man ganz einfach durch den ÖSOP in der Speiseherstellung eben da schon ganz positiv einwirken. Denn die Hildegard schreibt, aber wenn die Leber infolge der Traurigkeit des Menschen krank ist, soll er, bevor die Krankheit ihm überhand nimmt, junge Hühner mit ÖSOP kochen. Und er esse oft sowohl den ÖSOP als auch diesen jungen Hühner. Das ist also ganz interessant. Man macht öfters mal einen Huhn, macht praktisch mehr so ein Hühnerfrikassee, nicht, weil nicht das Gebratene gefragt ist, sondern gekocht. Und da wird einfach in dieses in das Wasser praktisch ÖSOP mit hineingenommen und unter anderem die anderen Gewürze natürlich auch. Und das macht man einfach öfters und man weiß, mit dieser Speise hat man schon ganz ein tolles Heilmittel der Familie gebracht. Dann gibt es aber noch für die Leberkranken direkt, aber auch den rohen, in Wein eingelegten ÖSOP esse er oft und diesen Wein trinke er, weil der ÖSOP ihm nützlicher ist für diese Krankheiten als jenem, der an der Lunge Schmerzen hat. Also bei Leber, wenn man weiß, dass man schwache Leber hat, ist eben dieser ÖSOP-Wein dann ein Liter Wein und 20 ÖSOP-Zweige legt man hinein. Der Herr Schiller schreibt dann, wir gießen den Wein in ein Einmachglas mit Schnappverschluss und geben ca. 20 ÖSOP-Zweige in den Wein, lassen es 1 bis 2 Tage lang stehen und nehmen bei Bedarf 2 bis 3 Mal täglich ein ÖSOP-Zweiglein aus dem Wein und essen die Blätter. Vom ÖSOP-Wein trinken wir täglich 2 bis 3 Likörgläser voll. Das ist also ganz ein einfaches Leberheilmittel. Ich weiß, manche Patienten haben das schon angewandt und waren ganz begeistert davon. Und ist wirklich, wie man sieht, in der eigenen Garten kann man das ganz leicht herstellen.
Dankeschön, Frau Dr. Paaregger. Wir sind am Ende jetzt unserer Sendung Hildegard Heilkräuter für Garten und Fensterbank. Ja, und zum Schluss weisen wir nochmal auf das Buch hin, aus dem Sie viele dieser Tipps entnommen haben. Hildegard Pflanzenapotheke trägt es den Titel Heilpflanzen für ein gesundes Leben. Das hat Reinhard Schiller geschrieben. Leider ist dieses Buch im Handel nicht mehr erhältlich, aber vielleicht für den einen oder anderen, er hat es im Schrank stehen oder er hat die Möglichkeit, es sich über das Internet, über das Antiquariat zu besorgen. Frau Dr. Paaregger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns zur Verfügung standen jetzt für diese Sendung. Vielen Dank, alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, danke.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die sich für die Hildegard-Heilkunde interessieren, die gerne wissen möchten, wo sie die einzelnen Mittel herbekommen, wie das Buch nochmal genau heißt von dem Herrn Schiller, aus dem wir die Informationen der heutigen Sendung zum Teil entnommen haben, der kann sich beim Hörerservice melden. Die Nummer ist die 0700 7525 7525. Der Hörerservice beantwortet Ihnen auch gerne alle Fragen rund um Radio Horeb. Eine CD dieser Sendung, also einen Mitschnitt dieser Sendung, bekommen Sie bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Hierzu die Rufnummer 0700 7525 7520. Oder gehen Sie ins Internet unter www.horeb.org. Können Sie sich die CD per Mausklick bestellen oder Sie laden sich einen Podcast herunter. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten und gesegneten Tag.